Wir waren auf der FIBO, große Fitnessmesse, weltweit größte Fitnessmesse. Und FIBO wollte jetzt auch Longevity machen, deswegen waren wir eigentlich bei der FIBO.
15 Meter vor uns, 10 Meter hinter uns, laute Musik, Glücksrad, und dann wurden manchmal auch, war eine Menschenmenge davor und haben so die Riegel rausgeschmissen und alle so, yeah! Man hat gesehen, dass einige Kandidaten auf jeden Fall ordentlich am Stoffen waren.
Wenn man das alles so hört, denkt man sich jetzt so, naja, das klingt sie jetzt nicht wirklich nach Longevity.
Die Halle hieß ja Longevity. Genau, und das war auch eigentlich das Einzige, was daran, glaube ich, Longevity war. Also es war halt wirklich sagen, zu 50% war es Reformer Pilates.
Die FIBO ist noch nicht ganz ready für das Thema.
Ja, was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% unserer Zuhörer gar nicht abonniert haben. Ich glaube, das schreit nach einem Call to Action, oder Mario?
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren könntest, auf der Plattform deiner Wahl, gerne auch bewerten und Freunden und Familie weiterempfehlen, wenn du happy damit bist. Vielen Dank. Hallo zu einer neuen Folge bei Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Wir waren auf der FIBO, große Fitnessmesse, weltweit größte Fitnessmesse. Und FIBO wollte jetzt auch Longevity machen, deswegen waren wir eigentlich bei der FIBO. Und heute wollten wir ja ein kleines Wrap-up machen, was es denn bei der FIBO so Neues gab. Es gab auch eine Longevity Stage, wo es ein paar Vorträge gemacht wurden, richtig gute Vorträge gemacht wurden. Bei ein paar waren wir auch dabei. Da werden wir natürlich auch davon berichten. Was war so dein erster Eindruck von der FIBO?
Ja, vielleicht erstmal noch FIBO, was bedeutet das eigentlich? Kommt von Fitness und Bodybuilding. Die Messe gibt es jetzt seit 40 Jahren. Also wirklich dieses Jahr war auch das 40. Jahr. Ist unfassbar groß geworden. Dieses Jahr waren 154.000 Besucher da. Also
Absoluter
unfassbar
Rekord gewesen
der
auch.
absolute Rekord. Die Stadt war ausgebucht. Ich werde gar nicht erzählen, was wir fürs Hotel gezahlt
Das ist in
haben.
Köln im Übrigen, das haben wir,
In
glaube ich, noch nicht
Köln ist
gesagt.
es auch, genau. Ich will gar nicht erzählen, was wir fürs Hotel gezahlt haben. Es ist mir schon fast unangenehm, weil wir natürlich wieder viel zu spät gebucht haben. Und es gab dieses Jahr 1200 Aussteller. Also wirklich, wenn man da durchläuft, ist man einfach maximal überfordert. Man muss sich wirklich einen Plan machen. Genau, es sind dann dadurch natürlich auch mittlerweile 11 Hallen. Also wirklich eine Menge Hallen.
Also die füllen fast das komplette Messegelände, das es da
Nee,
gibt, auch
die füllen
aus.
eigentlich, glaube ich, das ganze Messegelände und da einmal drumherum zu laufen, keine Ahnung, wie viele Schritte das sind, aber ich hatte an vielen Ta Tagen am Ende des Tages irgendwie 10.000 Schritte alleine durch die Messe, wo man ja sagen würde, da bewegt man sich eigentlich wenig, weil man auch viel am Stand ist. Aber man läuft dann von einem Ort an den anderen, kontrolliert noch irgendwas oder schaut sich noch was an und es ist einfach alles so weit. Ja, also war wirklich krass. Und wir waren da eben in zwei Hallen vertreten. Wir haben uns gedacht, das ist eine geniale Idee. Wir sind einmal in der Longevity-Halle, das ist die Halle 1 gewesen, und einmal in der Nutrition und Diagnostics-Mischung mit allen möglichen Halle. 5.2 war das. Und wir haben in beiden quasi Stände gehabt. In der 5.2 war der Stand eher fokussiert auf unsere Diagnostics und in der Halle 1 eher auf die Supplements. Ja, genau. Also das jetzt mal so ein bisschen dazu. Was war unser Ziel? Wir wollten einfach mal sehen, okay, wie funktioniert FIBO für uns? Ist unsere Zielgruppe dort? Sind unsere Kunden dort? Dass wir auch einfach mal ins Gespräch kommen können, auch Feedback bekommen können, aber vielleicht auch neue Leute darauf aufmerksam zu machen, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen B2B-Kunden, Klinik, Hotel, Therapeuten zu reden. Das war mal das Ziel. Ich glaube, das haben wir zum Teil auch erreicht, aber sicherlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Genau.
Vielleicht nochmal
Ja.
dazu, wie man sich das vorstellen kann. Also man geht da in diese Halle rein,
Welche?
in irgendeine.
Okay.
Es ist gleich mal unfassbar laut, oder? Weil es dröhnt ja überall Musik, weil je lauter der Stand, desto mehr Leute zieht man natürlich an.
Genau, das ist ja wie ein Wettbewerb, ne? Also man versucht immer lauter als der andere zu sein,
Genau.
weil sonst wird man ja gar nicht mehr beachtet. Ja.
Und die allermeisten Stände, die da auch in dieser Halle 5.2 waren, wo auch Diagnostik gebündelt war, wo Nutrition gebündelt war, die hatten auch viele eine Challenge. Eine Challenge ist immer so, also man kann, die FIBO ist nicht so eine klassische Frühlingsmesse, wo man einfach nur durchläuft und man kann sich anschauen, was es Neues gibt und vielleicht das eine oder andere ausprobieren, sondern da geht es auch sehr, sehr stark um dieses Engagement am Stand. Also man will die Leute irgendwie zum eigenen Stand bringen. Viele haben eine Challenge gemacht, eine Klimmzugstange, wo man einfach, wo es darum ging, wer länger hängen kann, wer mehr Klimmzüge machen kann, wer mehr Dips machen kann, wer einen Parcours schneller absolvieren kann. Also es ist ein ganz großer Fokus auch auf diese Interaktion. Es gibt auch sehr viele Wettbewerbe, also Bodybuilding-Wettbewerbe, Strongman, Strongwoman gab es auch und High Rocks.
High Rocks, genau, ganz großes Thema. Eine ganze Halle war nur High Rocks, muss man dazu sagen. Genau.
Ja. Was ist High Rocks?
High Rocks, ja, ist so eine Mischsportart. Du machst Laufen, aber auch eher zügiges Laufen, Liegestützen, Burpees, alles Mögliche eigentlich. Und das ist irgendwie alles dann kombiniert. Also man muss auch manchmal rudern. Und ich habe es noch nie gemacht. Ich will es unbedingt jetzt mal machen. Habe dann auch nachträglich noch erfahren, dass ein Cousin von mir dort war. War total, total random. Den hätte man natürlich auch mal treffen können und anfeuern können. Wird gerade immer moderner, immer größer. Ist eine richtige Institution geworden. Natürlich ein absoluter Trendsport, der auch sehr gut in diese Messe irgendwie gepasst hat. Ist auch sehr laut, ist immer ein großes Event. Die Leute sammeln dann wirklich diese Aufkleber von dem High Rocks Event und sagen, dann können sie es auf ihren Rucksack irgendwie kleben und dann waren sie in Frankfurt dabei, dann waren sie in Köln dabei, in Berlin dabei, in was weiß ich wo dabei. Also es ist wirklich eine echt große Community geworden. Sehr, sehr, sehr cool.
Ja. Ja, also eine Kombination aus Kraft, aus Ausdauer, aus Schnelligkeit, aus Koordination, also da ist alles so ein bisschen dabei.
Genau.
Das soll einfach die vielfältigsten Leute ansprechen, sagen wir jetzt mal so.
Genau, ja.
Und genau, also diese Challenges sind immer wichtig, dieses Engagement ist immer wichtig, dass man auch wirklich was machen kann. Wir haben auch ein paar Challenges teilgenommen, du an mehr Challenges als ich. Das liegt am größeren Bizeps.
Genau.
Aber genau, da ist natürlich, da passiert unglaublich viel und das ist eine unfassbare Reizüberflutung, diese 4 Tage, weil, man sieht so viele Menschen. Man muss sich vorstellen, von diesen 150.000, die da auf der FIBO waren, da sind wahrscheinlich ein Drittel ist auch an unserem Stand irgendwie vorbeigelaufen. Einfach so als Laufkundschaft unter Anführungszeichen. Und wenn man das alles so hört, denkt man sich jetzt so, naja, das klingt jetzt nicht wirklich nach Longevity.
Nee.
Also am ersten Blick.
Irgendwie nicht.
Es ist so, die FIBO und für das, was sie früher auch stand und auch heute noch steht, ist jetzt nicht wirklich was, wo man sagt, Longevity passt da gut hin. Trotzdem haben sie es letztes Jahr versucht. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo sie Longevity mit reingebracht haben. Da gab es auch einen Panel, da gab es auch einen kleinen Bereich, wo es um Longevity ging. Heuer wollte man das dann ausbauen. Nächstes Jahr soll es wohl nochmal größer werden. Wo kommt das Ganze her? Longevity ist ein unfassbares Trendthema. Und die FIBO will sich das, glaube ich, auch ein bisschen zu eigen machen und das auch abbilden. Und heuer war es vom Setup her so, wie du schon gesagt hast. Eigentlich gab es diese vordefinierten Bereiche. Es gab diese Halle 1, wo vor allem Longevity sein sollte. Und dann gab es noch in Halle 5.2 diese Diagnostic Newcomer Area, wo wir dann auch mit drin waren. Hatte aber jetzt nicht sonderlich viel mit Diagnostic Newcomer zu tun, kommen wir später nochmal dazu, weil wenn man sich auch die anderen Aussteller angeschaut hat, aber das war das grobe Setup. Halle 1, Longevity-Fokus, da war auch dieses Panel, da war auch dieser Meeting Point Spa und Wellness hat der geheißen, mit einer kleinen Bühne, mit auch Sitzplätzen dabei. Sitzplätze waren vielleicht 30, 40 Sitzplätze, die es da gab, wo man auch den Talk so ein bisschen lauschen konnte. Organisiert war das alles von Nina Ruge und ihrem Team, also von Stay Young. Der Chris Kruse ist da auch federführend mit dabei gewesen. Die haben da wirklich ein sehr cooles Panel auf die Beine gestellt, coole Speaker eingeladen aus dem Space, die man sonst auch auf einer reinen Longevity-Konferenz jetzt sehen würde. Und ja, wie hast du das so wahrgenommen? Diesen Longevity-Einfluss.
Du meinst jetzt in der Halle 1?
Ja. Starten wir mal mit Halle 1.
Also die Halle hieß ja Longevity. Genau. Und das war auch eigentlich das Einzige, was daran, glaube ich, Longevity war. Es war halt wirklich sagen, zu 50% war es Reformer Pilates. Absolutes Trendthema. Ich mache das auch manchmal mit meiner Freundin. Macht mir auch Spaß. Aber hat jetzt für mich nicht wirklich klassisch was mit Longevity zu tun, sondern da waren im Grunde die Gerätehersteller von diesen Pilates-Reformer-Geräten, diesen Schlitten. Und das gehört auch eigentlich in eine Halle mit irgendwie Techno-Gym und mit den ganzen Geräteherstellern. Aber es war halt irgendwie in der Longevity-Halle gelandet. Und davon halt auch irgendwie 8, 9 verschiedene. Und riesige Stände alles. Dann waren die restlichen 30% waren dann noch irgendwie Massagesessel, Massagegeräte, Wasserbetten. Dann war aber auch irgendwie ein Kosmetikstand, wo sie irgendwie so Kosmetik-Treatments gemacht haben. Also es war wirklich ein wilder Mix. Und dann so ein paar so eher in so Richtung Hotellerie, aber auch nicht so richtig. Und dann gab es vielleicht auch ein paar so kleine Biohacking-Geräte. Auch vielleicht kennen das manche, da ein Biohacking-Gerät, Beispiel zum Beispiel. Da steckt man seine Hände rein und kann dann die Hände so kühlen oder erwärmen. Und das soll dann eben auch so eine Art Kälte- bzw. Wärmetherapie einfach sein. Und dadurch, dass es über die Handflächen läuft, hat es trotzdem wohl einen Effekt auf den ganzen Körper, weil wir einfach sehr gut durchblutete Hände haben. Genau. Also insofern ganz spannend, aber also von diesen wirklich mehr so neuartigen Sachen, die auch ein bisschen interessanter sind, auch ein bisschen für Therapien interessanter sind, davon gab es extrem wenig. Und da waren wir dann auch irgendwie dazwischen mit unseren Supplements. Ich glaube, der einzige andere Supplement-Hersteller war Glow 25, die ja Kollagen machen. Ich glaube, die waren auch nicht so ganz happy mit der Situation, weil der Stand extrem leer war und ein wenig Anklang gefunden hat. Und dementsprechend war die Longevity-Halle halt eher eine Halle für B2B-Kunden, für Menschen, die generell irgendwie aus Business-Kontext dort waren und halt gegebenenfalls solche Geräte kaufen wollen. Und das hat man auch gemerkt. Also wenn man dort versucht hat, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, war irgendwie überhaupt kein Interesse an dem Thema. Und das war ein bisschen komisch, weil die Halle ja eigentlich Longevity heißt. Und wenn ich in die Longevity-Halle gehe, dann gehe ich doch davon aus, dass ich da auch Longevity bekomme. Aber die Leute, die da hingegangen sind, sind auch irgendwie gar nicht von ausgegangen. Also es war ein bisschen komisch, die Zielgruppe ist dort nicht gewesen. Und gleichzeitig gab es auch in der Halle eigentlich wenig Passendes zu dem Begriff, außer eben die tollen Vorträge, die da separat auf der Stage liefen. Genau, also so ein bisschen mein Eindruck. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Aber ja, im Grunde hauptsächlich B2B-Kunden, die halt versucht haben, irgendwie Geräte zu kaufen oder sich für Geräte anzuschauen. Und dann auf der anderen Seite einfach viele, viele Konsumenten oder einfach Besucher der FIBO, die haben sich dann halt da vielleicht eine Massage abgeholt oder einfach mal kurz rumgeschaut, aber nicht so richtig, glaube ich, diesen Longevity-Vibe kommen. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht ihr eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Konzentriert hat sich ja eigentlich alles in die Mitte der Halle. Da war ja eigentlich dieses Longevity-Gebäude unter Anführungszeichen, wo alles, was schon unter Biohacking fällt, unter Longevity fällt. Da war eine Kryokammer, da war so eine Art Rotlicht.
Genau, das war da, wo wir waren. Genau,
genau, ja. Da also in diesem recht großen Modul, da wo irgendwie 10, 15 verschiedene Brands waren oder Partner waren, je nachdem, wie man es nennen will. Da ging es schon um Longevity, aber alles rundherum, um diesen eigentlich zentralen Punkt in der Halle, ja, hat nicht wirklich was mit Longevity zu tun, beziehungsweise mittlerweile ist Longevity ja alles, also vielleicht ja auch schon, aber es ist dann eher so FIBO-Standard-Klientel gewesen und sind jetzt nicht Leute, die sich davon irgendwie angezogen gefühlt haben. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Und du hast schon die Longevity-Stage auch angesprochen. A Meeting Points Bar und Wellness war das. Gestartet hat das Ganze mit einem Vortrag von Nina Ruge, die ja auch jetzt ein ganz neues Buch geschrieben hat, das heißt Ab morgen jünger. Da hat sie auch ein paar Insights davon erzählt. Ging es um gewisse Basics, wenn es um Longevity ging. Da ging es um die Hallmarks of Aging und was sie denn für einen Impact haben. Und es ging auch darum, was es denn für Zukunftstherapien gibt. Das war auch ein großer Fokus, also nicht nur Supplements, sondern auch dieses Drug Repurposing, worüber wir schon so oft gesprochen haben, um andere apparative Technologien, um wirkliches Cell Reprogramming, wenn es um diese Zellverjüngung geht, woran David Sinclair zum Beispiel mit den mit dem Augenlicht gerade forscht, dass blinde Affen oder blinde Mäuse wieder sehen können. Ich weiß nicht.
Bei Affen haben sie es auch schon geschafft.
Bei Affen, genau.
Ich weiß nicht, ob es Schimpansen waren, aber es waren, glaube ich, so kleinere Äffchen. Bin mir nicht ganz sicher, wie die heißen.
Ja. Genau, da hat man auf jeden Fall versucht, die Netzhaut irgendwie zu reprogrammieren, dass diese Zellen dann wohl wieder funktionieren und die Signale auch weiterleiten. Und das ist, war super spannend. Also ich fand es sehr interessant. Man hat sich auch ein bisschen gedeckt mit dem, was wir bei der Turnaround Aging Konferenz ja auch vom Thomas Schulz gehört haben, vom Spiegel.
Und da hat ja die Nina Ruge auch einen Vortrag gehalten. Der war relativ ähnlich, würde ich sagen, ein bisschen abgeändert. Aber genau, ja.
Aber genau, wenn es um diese Zukunftsfelder geht, das fand ich sehr spannend. Die restlichen Vorträge waren schon ein bisschen fitnesslastiger. Also ich finde das auch gut, oder? Weil Fitness ist ja auch Teil von Longevity. Und wenn man schon auf einer Fitnesskonferenz ist, macht es ja auch Sinn, dass man da den Fokus ein bisschen setzt. Da war dann der Dr. Lutz Graumann, ist auch ein guter Freund von uns, der da einerseits in so einem Fireside-Chat war und andererseits auch einen Vortrag gehalten hat.
Genau, sein eigener Vortrag ging vor allem um Wearables. Deswegen auch dieser Fitnessfokus eher, ging einfach darum, okay, welchen Impact kann man schon erreichen mit Wearables heute? Und der ist sehr groß, weil man einfach sehr viele Daten über sich selber sammelt und sehr viel über sich selber lernen kann. Auch gerade, wenn es um Schlaftracking geht, das meinte er, ist sehr, 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 sehr wichtig und sollte man auch mal probieren, auch um VO2-Max-Messung. Und hat eben gesagt, es gibt aber auch noch viel, in Anführungszeichen, Bullshit da draußen. Es ist wohl noch nicht so wirklich möglich, den Blutdruck damit zu messen. Da gab es viele, viele Wearables in der Vergangenheit, die das versprochen hätten, aber eigentlich keine sauberen Daten, keine kontinuierlichen Daten geliefert haben. Heißt, die Daten waren dann eigentlich Müll und man hat sie produziert, hat irgendwas gehabt, aber de facto war es eigentlich nicht wirklich was, womit man arbeiten kann. Das war so ein bisschen das, was er versucht hat rüberzubringen. Wearables muss man auf jeden Fall am Start sein, sollte man auch austesten, aber es gibt noch so ein paar Ebenen, da sind Wearables einfach noch nicht so weit. Aber da wird unfassbar viel kommen. Also wie bei Blutzuckermessung oder Blutdruck. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass das in der Zukunft noch erweitert wird und man vielleicht auch mit der Apple Watch das dann alles abbilden kann. Fand ich sehr interessant. War natürlich die übliche Predigt, die ich vom Lutz eh schon kenne. War ja dann auch irgendwie wie ein Klassentreffen dort. Man hat irgendwie alle wieder getroffen. Ich bin auch schon von der Turnaround Aging kannte und von anderen Events. Aber war eine schöne Erinnerung. Ich finde, hat es natürlich wie immer Lutz-typisch sehr, sehr mit viel Elan rübergebracht, was immer toll ist. Das nächste war dann dieser Fireside-Chat mit dem Primetime Fitness Gründer oder Chef. Da kannst jetzt vielleicht du noch ein bisschen was zu sagen. Da warst du, glaube ich, deutlich mehr dabei. Ich kann jetzt natürlich deine Notizen vorlesen, aber ja. Ich glaube, es ist besser, wenn du es noch mit eigenen Worten erzählst.
Ja, da waren beide sehr angetan in diesem Fireside-Chat von den E-Gym-Geräten. Falls jemand mal in einem Fitnessstudio bei sich selber diese E-Gym-Geräte gesehen hat, die haben da was ganz Cooles entwickelt und klar, und zwar kann man damit sein biologisches Alter auch bestimmen, also sein fitnessbiologisches Alter, weil alles andere ist ja wohl recht schwierig. Da macht man gewisse Übungen. Das sind auch Geräte, die diesen Gamification-Ansatz ein bisschen in die Fitnesswelt mit reingebracht haben. Du sitzt dann hier zum Beispiel, wo du normalerweise so eine Pull-Bewegung machst und du schaust aber auf einen Screen, wo die ganze Zeit so ein Ball durch einen Parcours läuft und du musst praktisch mit deiner Pull-Bewegung diesen Ball da in auf dieser Straße halten oder in diesem Korridor halten. Ja. Und man meint gar nicht, wie anstrengend das auch wirklich sein kann, wenn man so eine längere Zeit macht.
Ne, viel kontrollierter arbeiten. Ja.
Genau, und auf der Basis wird da dann auch ein biologisches Alter errechnet, auch von der Maximalkraft, die du vielleicht aufbringen kannst und so weiter und so fort. Das ist ein cooler Ansatz, der die Leute mit dem Thema ein bisschen vertraut macht. Also fanden beide gut, finde ich auch gut. Also ist eine coole Sache. War eine Anlehnung an dieses Thema Clinical BioAge, dass man das nicht immer auf Basis von molekularen Daten macht, sondern dass man es ja auch anhand von klinischen Sachen machen kann. Egal, ob das jetzt irgendwelche Blutwerte sind, die sich in dem und dem Korridor befinden, ob das jetzt Kraft ist oder ein gewisser Aspekt von Leistungsfähigkeit. Das fand ich ganz spannend. Oder halt eben auch VO2 Max. Da hatte der Lutz auch eine ganz spannende Story berichtet, auch von einem 85-Jährigen, der zu ihm gekommen ist und dann gesagt hat, ja, ich möchte jetzt das Ganze Thema mal für mich ein bisschen messen. Ich möchte wissen, wo ich stehe, auch mit meinen 85 Jahren. Wenn der zum Lutz kommt, der Lutz ist ja auch Sportmediziner, dann ist das natürlich ein sehr fitter 85-Jähriger gewesen. Und entsprechend war das dann auch bei seinen Werten so. Der hatte dann etwa so ein biologisches Alter, wenn man sich VO2 Max angeschaut hat, Maximalkraft, Griffkraft und so weiter, hatte der ein biologisches Alter von Ende 50, also substanziell viel weniger, also fast 30 Jahre jünger. Das ist dann schon auch sehr beeindruckend gewesen. Und die letzte Frage, die der Moderator Ihnen gestellt hat, war, was der wichtigste Aspekt von einer Sportroutine sein soll. Also was, wenn beide einen Tipp hätten, was wäre der Nummer 1 Tipp für eine Sportroutine? Da hat der Primetime Fitness Chef gesagt, ja, zweimal die Woche Krafttraining machen. Und der Lutz hat gesagt, ein tägliches, morgendliches Bewegungsritual. Einmal den Körper nach vorne beugen, zum Beispiel, also einmal die Zehen berühren, einmal den Körper auch dann nach hinten beugen, weil diese bewegen nach vorne, die sind ja eigentlich viel, die ist viel gewöhnlicher für uns. Ja. Also das macht man einfach viel häufiger. Und einfach so eine abgewandelte Art von einem Sonnengruß zu machen. Also einfach alle Gelenke mal durchbewegen, eine gewisse Dehnung machen und ansonsten dann halt einfach ganz klassisch, das kennen wir vom Lutz, 5649 Schritte am Tag, weil alles darunter wirkt wie ein Depressivum und alles darüber ist dann erstmal, hält dann erstmal nur die ganze Musik am Laufen. Das waren so der, das waren die Takeaways von dem Fireside-Chat. Und das Letzte, was wir uns noch angehört haben, war ein Vortrag von einer Dame, die Consulting macht für Hotels und für dieses ganze Hospitality-Thema und was denn Longevity da jetzt eigentlich schon für eine Rolle spielt.
Ja, genau. Also im Grunde, was war der Gist der ganzen Sache, was wollte sie rüberbringen, ist, dass es im Grunde so ist. Also erstmal vielleicht als Erklärung, warum gibt es so viel Arbeit für sowas, für so ein Consulting? Und warum gibt es sowas überhaupt? Viele Hotels sind gerade dabei, sich zu überlegen, okay, wie können wir Longevity, wie können wir Gesundheitserhaltung in unsere Hotels integrieren.
Kurz gesagt, wie kann man auf diesen Hype-Train aufspringen?
Ja, wie kann man auf den Hype-Train aufspringen? Aber auch, ich finde es andererseits auch irgendwie logisch, weil viele Leute gehen ja mittlerweile eigentlich in Hotels, in so Wellness-Hotels, um danach wirklich gestärkt und auch wirklich wieder fit rauszugehen. Ne? Und deswegen haben ja diese Hotels alle diese Spas. Diese Spas, rein rechnerisch lohnen die sich überhaupt nicht. Das ist ja sehr teuer. Aber die Leute kommen eben deswegen auch, weil sie sagen, okay, dann können sie das eben irgendwie mitnehmen. Und sie können halt auch irgendwie mal in die Sauna gehen und sich entspannen und mal diesen ganzen stressigen Alltag so ein bisschen beiseite legen. Und da finde ich jetzt den Gedankengang nicht so unlogisch, dass man dann sagt, okay, man könnte damit auch mehr Gesundheit integrieren, vielleicht auch Diagnostik integrieren, dass man vielleicht Körperanalysen macht, dass man vielleicht auch ein bisschen etwas komplexere, apparative Therapien anbieten könnte, einfach um quasi von vorne bis hinten die Leute durchzuscreenen und zu optimieren, während sie da sind, sie danach rausgehen und sich wirklich richtig gut fühlen. Und das erkennen gerade viele Luxushotels, dass es ein sehr spannender Markt ist. Ich glaube, so ein ganz typisches Beispiel für sowas ist ja der Lanserhof, der aber wirklich sehr, sehr, sehr medical ist. Also das ist eigentlich eine echte Klinik, da kann man theoretisch auch eine Facharztausbildung machen. Also wirklich, das ist nochmal eine deutliche Stufe drüber, das will ich jetzt gar nicht, dass man das falsch versteht. Aber das sehen die natürlich, dass das gut funktioniert und dass die Leute da auch sehr happy mit sind und ein gutes Feedback geben. Und vielleicht ist das wirklich die Zukunft der Luxushotellerie. Neben vielleicht auch Erlebnis und was weiß ich. Und sie macht eben diese Konzepte genau für solche Hotels, solche Luxushotels, aus teure Hotels, die ihre Spa-Bereiche oder generell ihr Wellness-Angebot einfach um Longevity erweitern wollen. Und da sagt sie eben, da reicht es nicht, wenn man einfach eine Kryokammer sich jetzt reinstellt, also eine Kältekammer, oder einfach sich irgendwie ein Rotlicht reinstellt, sondern es sollte irgendwie eine Story dahinter sein. Man sollte irgendwie was dazu erzählen können, warum das Hotel das so und so macht. Und jedes Hotel sollte auch so ein bisschen seinen eigenen Grund haben und seine eigene Philosophie dabei haben. Das meinetwegen, wenn das Hotel irgendwie im Wald ist, dass man das auch irgendwie mit Natur verbindet und mit Wald verbindet oder in den Bergen halt irgendwie auch damit verbindet und dass es wirklich sich sehr organisch anfühlen sollte. Genauso wie sie es ja bei den Spa-Bereichen auch irgendwie machen. Diese Spa-Bereiche sind ja auch immer ganz besonders irgendwie. Und das hat sie, das ist eigentlich das, was sie rüberbringen wollte. Und sie hat gesagt, das ist ein Trend, da kommt ihr eh nicht dran vorbei. Viele werden es gut machen, viele auch schlecht. Wichtig ist, dass sie ein Konzept hat, dass sie eine rote Linie verfolgt bei diesem, bei Longevity. Genau, und das war der Gist.
Ja, und sie hat den Lanzerhof ja auch noch in dem Kontext erwähnt, als dass sie gesagt hat, hey, man hat gesehen, dass das gut funktioniert. Und viele Hotels haben dann gemeint, ja, ich möchte auch sowas machen wie der Lanzerhof und haben sich halt dann eben, was weiß ich, einen Cold Plunge reingestellt oder eine hyperbare Sauerstoffkammer reingestellt oder was weiß ich. Und sie hat halt gemeint, dass das dann im Grunde einfach nicht funktioniert hat, weil das war zu random. Das ja. ist einfach so, es ist ein normales Hotel gewesen, wo man dann plötzlich irgendwelche Biohacking-Geräte oder so reingestellt hat. Ne? Das ist ja. genau, das ist nicht glaubwürdig, das funktioniert nicht, das hat am Ende einfach nur viel Geld gekostet. Und das Wichtigste ist, dass man ein Konzept hat und vor allem, das hat mir auch gefallen, dass man das selber lebt. Ja. Also man muss ja, auch selber einen auch Zugang zum Thema dafür, haben.
Ne? Du brauchst wirklich einen Experten vor Ort, der das auch wirklich vorlebt und auch erklären kann. Weil sonst wirst du es als Gast niemals als glaubwürdig erachten.
Ne? Ja.
Das macht eigentlich total Sinn. Das ist eigentlich auch alles irgendwie wieder logisch. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, es wird häufig vergessen. Häufig denkt man, okay, man stellt sich jetzt diese Kryokammer rein und dann kann man damit irgendwie Werbung machen. Das ist alles super cool. Aber wenn das nicht in ein fertiges Konzept gegossen ist, dann denken sich die Leute, okay, warum sollte ich das jetzt machen?
Ja, also das passt dann auch nicht. Passt dann auch nicht dazu, wenn man so ein Wellness-Hotel ist, man hat dann plötzlich eine Kryokammer. Weiß nicht.
Ja, es ist, glaube ich, also ich glaube, dafür ist der Markt nicht. Noch nicht ready genug. Ich glaube, da wird die Kryokammer noch nicht genügend mit Wellness und Entspannung verbunden, auch wenn es natürlich ein Faktor ist.
Ja. Ja, was mir jetzt noch einfällt, es war auch noch ein weiterer Vortrag, wo ich noch ein Teil dabei war, und zwar von einem der Years-Gründer.
Ah, ja.
Die Years ist eine Longevity-Klinik in Berlin, die haben so verschiedene Angebote, die machen das Ganze sehr medizinisch. Und haben da, ich glaube, 3 verschiedene Pakete auch von bis hin zu 16.000 Euro Paketpreisen. Also das ist dann, glaube ich, schon sehr stolz. Da ging es um diesen sehr wissenschaftlichen Zugang zu Longevity. Was sind die Leute, die zu ihnen kommen? Da sind zum Teil natürlich auch Leute, die eigentlich recht gesund sind, aber ihre Leistungsfähigkeit optimieren wollen, einfach mehr rausholen wollen und jetzt nicht zwangsläufig Leute, die irgendwelche Krankheiten haben. Ich glaube, das ist auch nicht das primäre Klientel von Years oder also auch nicht die Zielgruppe, die sie ansprechen wollen. Aber das fand ich auch noch ganz spannend. Hat auch ein paar Daten gezeigt, wie das Konzept bei ihnen aufgesetzt ist. Das soll so ein bisschen weg von diesem klassischen Klinikgedanken sein. Also klar, sie sind eine Klinik, aber auf der einen Seite sind die Zimmer auch sehr hotelmäßig gestaltet und es ist eine Tagesklinik, du übernachtest ja auch nicht dort, aber ich fand das Konzept sehr cool, mit einem recht modernen Zimmer-Approach zu sagen, das schaut eigentlich gar nicht aus wie eine Klinik, sondern das ist eher ein Hotelzimmer und es kommt dann jemand bei dir vorbei in dieses Hotelzimmer und macht da dann verschiedene Untersuchungen mit dir.
Ja.
Wenn du jetzt nicht irgendwie noch eine apparative Untersuchung wie ein CT hast, das kann natürlich nicht zu dir ins Zimmer fahren, da musst du halt hin. Oder ein MRT in diese Richtung, das war, fand ich noch ganz, ganz interessant.
Ja, und was er natürlich auch, wie wir eigentlich auch immer gepredigt hat, Daten, 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 Daten. Also was sie im Grunde machen und was sie eigentlich wirklich ausmacht aus meiner Sicht, klar, auch dieses ganze Erlebnis ist sicher gut und auch modern und auch mal was Neues. Aber es werden diese ganzen Daten auch wirklich alle gesammelt. Das heißt, sie machen unfassbar viel Diagnostik, viel mehr, als man normalerweise machen würde und auch viel tiefgreifender. Und diese Daten werden dann gesammelt und sich natürlich auch longitudinal über mehrere Besuche dann angeschaut. Und was sie auch machen, ist, dass sie auch Proben speichern, also dass sie eine Art Biobank sind. Das heißt, sie behalten auch viele Proben auf, einfach um darauf dann Forschung machen zu können, um vielleicht neue Biomarker auch zu entdecken. Das heißt, sie verstehen sich wirklich eher als Diagnostik und Daten-Warehouse-Anbieter, der dann mit der Zeit dich immer besser als Person versteht, als molekularer Zwilling versteht. Und das ist wirklich am Ende der krasse USP, was man, glaube ich, jetzt beim ersten Mal dann vielleicht noch gar nicht so merkt. Dann denkt man, okay, das ist schon ein cooles Erlebnis. Aber gerade wenn man dort länger bleibt und jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eben diese Check-ups macht, gerade dann hat man eigentlich den wirklich krassen Impact von denen. Und das ist eigentlich auch das, wofür sie stehen.
Ja.
Ja, fand ich sehr cool und passt natürlich perfekt zu dem, was wir auch immer predigen.
Ja. So viel zu Halle 1. Jetzt Machen wir mal den Switch zu Halle 5.2, wo wir ja auch unseren Diagnostikstand hatten. Und da gab es ja, ich habe ja schon angekündigt, da gab es diese Diagnostic Newcomer Area. Und da waren insgesamt, ich glaube, 8 oder 10 Stände, die da Teil von dieser Diagnostic Newcomer Area waren. Und der Stand neben uns, der hat zum Beispiel so Fitcuffs angeboten. Das waren im Grunde so Manschetten, die, also Blood Flow Restriction Training, das ist ja auch eine Art und Weise, um Hypertrophie, also um die Muskulatur schnell effektiv zu vergrößern, indem man praktisch ein ganz normales Training macht, was weiß ich, Bizeps Curls macht, aber dann halt eben so eine Manschette trägt, die den Blutfluss ein bisschen einschränkt. Du genau, hast es auch mal getestet.
Jetzt, hat jetzt nichts mit Diagnostik zu tun.
Genau. Darauf wollte ich hinaus.
Ich habe es getestet. Das Coole daran ist halt einfach, wenn man kennt, wie Blood Flow Restriction, Blutfluss Restriktionstraining funktioniert, ist, dass man, wenn man es schon mal gemacht hat, wenn man es wirklich einfach nur mit dem Band gemacht hat, ist, dass es halt irgendwie immer tighter wird, wenn man anspannt. Ne? Und das ist sehr unangenehm. Das macht echt keinen Spaß und man hat dadurch auch keinen krassen Benefit. Man will eigentlich nur so um die 50-60% Restriktion haben und da hat man eigentlich das Optimum schon erreicht. Darüber hat man eigentlich keinen weiteren Benefit. Und was diese Manschetten machen, die können eben selber steuern, wie viel sie zudrücken, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn du gerade anspannst, werden sie ein bisschen weniger drücken, damit sie nicht über diese 50% kommen oder 60% kommen. Und wenn du gerade nicht anspannst, dann pumpen sie wieder ein bisschen auf. Und dadurch hast du halt immer so eine perfekte Restriktion und das fand ich schon sehr cool. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich es mir kaufe. Ist noch relativ teuer. Ich glaube, wenn du für beide Beine, also jeweils 2 Manschetten und für beide Arme 2 Manschetten kaufst, dann bist du so bei 500 Euro. Aber gut, ich meine, das ist auch eine One-Time-Sache. Und wenn man viel zu tun hat, dann kommt man abends heim, macht noch schnell seine Squats, seine Curls. Man hat dann immerhin seine Extremitäten extrem gut trainiert. Kann ich mir schon vorstellen, dass es das Geld auf jeden Fall wert ist. Ich denke aber, dass es vor allem natürlich für Physiotherapeuten super spannend ist, gerade wenn du irgendwie Gelenkprobleme und so hast. Also mega cooles Produkt. Ich fand es echt gut, aber genau, jetzt lasse ich dich mal wieder kurz darüber reden, was du eigentlich sagen wolltest.
Ja, hat nämlich wenig mit Diagnostic Newcomer oder Diagnostic Innovations zu tun. Auf der anderen Seite von unserem Stand war Wasserfilteranbieter, die haben irgendwie Wasserfilter angeboten, auch Hydrogen Water angeboten. Das ist zwar auch spannend, aber hat jetzt auch nichts mit Diagnostik zu tun. Und in der Reihe noch eins weiter war dann eine Augenklinik, die Augenlaser anbietet.
Da war ich genau, auch so aber ein bisschen die haben immerhin irritiert. Unsere Sehkraft getestet. Also das war schon Diagnostik kurz.
Absolut. Haben wir auch rausgefunden, dass jemand bei uns im Team auch eine Brille braucht.
Ja.
Zwar nicht zu knapp. Ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also die haben zumindest was an Diagnostik gemacht, aber per se Augenlasern ist jetzt nichts, was also für mein Dafürhalten sich gut für eine Diagnostic Newcomer Area eignet.
Ich glaube, auf der anderen Seite waren da noch DNA-Tests und so. Also da waren, glaube ich, 2 Anbieter oder einer, okay. Ja, also auf jeden Fall, genau. Wir waren irgendwie in der Diagnostics Area mit die Einzigen, die Diagnostik machen. Das war dann ein bisschen überraschend.
Genau. Und sonst war in der Halle unfassbar viel Protein. Also in allen Farben, Formen, so wie man sich das vorstellen kann. Wir haben so viele verschiedene Proteinriegel probiert. Am Ende schmecken alle gleich. Der eine schmeckt ein bisschen schlechter als der andere. Aber ja, das ist natürlich, was dieses ganze Proteinriegel, Proteinpulver. Eigentlich sind das ja auch sehr hochverarbeitete Produkte, die ja auch wiederum mit Longevity jetzt eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und ja, du hast das schön gesagt, du hast mal gesagt, am Ende sind das alles moderne Süßigkeitenmarken.
Ja, und manchmal schmeckt es ja auch richtig gut.
Ja, also, das sind halt eigentlich Süßigkeiten, die ein bisschen Protein zugesetzt haben.
Ich meine, es war ja dann auch eigentlich schon wieder so pervers, dass dann wieder irgendwelche, da war halt wieder so ein Glücksrad oder und hast einfach gedreht und hast halt irgendeine Riegel bekommen und da war eine riesige Schlange dahinter. Es war schon echt interessant, irgendwie. Wir waren wirklich umgeben von diesen Proteinriegel-Brands. 15 Meter vor uns, 10 Meter hinter uns, laute Musik, Glücksrad. Und dann wurden manchmal auch, war eine Menschenmenge davor und haben sie die Riegel rausgeschmissen und alle so, yeah. Und wir haben uns natürlich auch manchmal hingestellt. Also ich meine, wenn man mal kurz Hunger hatte zwischendurch, dann hat man sich vielleicht auch mal so einen Riegel geholt. Das will ich jetzt überhaupt nicht schlecht reden. Und wir haben natürlich auch uns wie die Schafe dahingestellt und haben uns dann die Riegel zuwerfen lassen. oder das Eis oder was es halt alles gab. Ne? Aber war natürlich irgendwie ein krassen Kontrast zu dem, was wir machen und auch irgendwie kannten, weil wir ja eher so auf medizinisch angehauchteren Messen bis jetzt waren. Und wir dann doch ein bisschen überrascht waren, dass man die Diagnostics Newcomer Area so nah an Proteinriegel stellt und so überhaupt keine richtige Trennung hatte. Und generell hat sich so ein bisschen angefühlt, die ganze Halle war eigentlich ein bisschen random. Also es war mal das, dann war mal das, dann war wieder irgendeine Verpackungsmarke, dann war dann gab es Proteine, dann gab es irgendwie wieder was wie wir, dann gab es diese Fitcuffs. Also es war irgendwie alles ein bisschen zusammengewürfelt und zwischendrin waren halt die Proteinriegel und da war eigentlich die ganze Party. Ne? Und die hatten auch die coolen Challenges und so, wo wir uns natürlich auch ertüchtigt haben.
Ja, es gab am Ende kein wirklich klares Konzept. Also es gab Brands, die besser in der Longevity-Halle gepasst hätten. Dann gab es andere Brands, die in der Longevity-Halle waren, aber da absolut gar nicht hingepasst haben. Also es war sehr, sehr wild zusammengewürfelt. Also nicht mal die Diagnostic Newcomer Area mit den 8 oder 9 Ständen, die war in sich sonderlich homogen, sondern da war ja auch schon alles ein bisschen all over the place. Also ja, die FIBO ist noch nicht ganz ready für das Thema.
Ja, ich glaube generell für das Thema Health sind sie noch nicht ready. Ich glaube aber, es kommt. Ich meine, man merkt jetzt, dass immer mehr da waren. Ich hoffe, es wurden jetzt nicht zu viele dieses Jahr abgeschreckt und auch vielleicht im letzten Jahr, dass sie dann kommendes Jahr nicht mehr kommen. Weil eigentlich wäre es schön, wenn es mal wirklich eine Health-Halle gäbe, wo es wirklich nur um Gesundheit geht, um gesunden Muskelaufbau, um langfristigen Muskelaufbau und vielleicht auch Muskelerhaltung, weil das für mich eigentlich perfekt in das Thema noch passt und eben nicht um am Ende
Testo-Booster und
Testo-Booster, Proteinriegel,
Steroide und so weiter.
Ja, um Steroide ging es ja zugegebenermaßen nirgends, oder? Aber man hat gesehen, dass einige Kandidaten auf jeden Fall ordentlich am Stoffen waren. Das hat man denen auf jeden Fall angesehen, allein an dieser ledrigen Haut, oder? Es war schon beeindruckend, aber war riesen Viecher. Also war schon immer krass. Also so viel Konzentration von solchen Burschen sieht man, glaube ich, sonst nirgends.
Zumindest bei keiner Longevity-Konferenz. Ja, ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, ob dieser krasse Fitness-Fokus da jemals so ein guter Fit ist für das Thema Longevity. Aber ich meine, die FIBO will es auf jeden Fall pushen. Die versuchen das mit Biegen und Brechen reinzubringen. Es war auch schon angekündigt, dass es nächstes Jahr wohl eine komplett isolierte Longevity-Halle auch geben soll, wo es dann wirklich nur um das Thema Longevity geht. Ja, ich bin gespannt, ob
Sie können uns ja gerne anrufen, dann beraten wir sie gerne, wie wir das zumindest machen würden. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, weil ein Ticket für die FIBO kostet halt auch nur 35 €. Ne? Eine richtig gute Longevity-Konferenz, wie zum Beispiel hier die Turnaround Aging in München, da hat das Ticket alleine für einen Tag, ich glaube, 350 € oder so gekostet. Weil da halt einfach extrem viel Aufwand drin steckt und das ist auf der FIBO halt alles ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, da steckt weniger Aufwand drin, aber es ist eine sehr, sehr viel consumigere Messe. Also sehr viel verschiedene Menschen kommen dahin. Dadurch schafft man es halt auch, das ist sehr breit, dadurch schafft man es auch, dass da 150.000 Menschen auftauchen. Und es ist natürlich die Frage, ob man es wirklich jemals schafft, diesen Fokus wirklich klar herauszukristallisieren in einer Halle. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht würde es ja schon reichen, wenn sie es einfach schaffen würden, dass die Stände mal zusammenpassen. Und es gab halt, wie gesagt, das war nicht nur in der Halle 5.2 so, das war auch in der Halle 1 so und es war auch in der Halle 4.1, glaube ich, hieß die. So, da war irgendwie alles wild zusammengewürfelt. Da gab es dann teilweise sogar Friseure. Die haben dann Stylisten gehabt und dann wurden die Haare gestylt. Und das war dann neben einer Klinik, die Zähne weißer macht. Und das war wiederum neben einem Apparat, der den Fettabbau fördern soll. Mit irgendwie Radiofrequenzen. Und dann denkst du so, okay, ich meine, dieser Fettaufbau-Radiofrequenzapparat, den könnte man vielleicht gerade noch so in eine Longevity-Halle packen. Dann ist man aber bei den anderen Sachen, denkt man sich so, was machen die überhaupt bei dieser Messe? So, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und ja, und dann war dazwischen auch noch irgendwie hier die Blaulichtfilterbrillen von Lichtblock. Die haben auch ein bisschen leid getan, die waren auch an der wilden Ecke. Und ja, es hat halt irgendwie nicht zusammengepasst. Das war irgendwie, als hätten die Stände einfach ausgewürfelt.
Ja.
Das war ein bisschen schade.
Ich glaube, man kann es auch nicht mit der Turnaround Aging vergleichen, weil die Turnaround Aging ist eine wirkliche Konferenz. Da geht es um Inhalt. Ja. Und, die FIBO ist halt eine klassische Messe, aber ich glaube, da kann man jetzt nicht erwarten, dass man ein super ausgefuchstes Programm hat und ein großes Auditorium, wo die Leute dann zuhören. Als Rahmenprogramm auf jeden Fall, so war es ja auch dieses Jahr und das war auch richtig gut, das fand ich auch echt gut. Aber ich glaube, was man zumindest sich erhoffen oder erwarten könnte, ist, dass die Stände, wie du sagst, zusammenpassen, dass man wirklich, was Longevity ist, halt irgendwo rein poolt in eine Halle, wo die Sachen dann auch ein bisschen mehr zusammenpassen. Und man sich das dann nicht aus 5 Hallen zusammensuchen muss. Aber es war trotzdem eine sehr besondere Erfahrung. Also ich war vorher noch nie auf der FIBO und es war schon ein Erlebnis. Ich kann schon auch verstehen, wieso man da als Besucher mal für einen Tag hingeht und sich das alles anschauen will und vielleicht die ein oder andere Sache mal ausprobieren will. Also es soll jetzt nicht, wir wollen jetzt auch gar nicht die FIBO in irgendeiner Form schlecht machen, aber für Longevity hat es halt einfach nicht gepasst.
Genau, also soweit sind sie leider noch nicht, aber trotzdem wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Messen der Welt. Das kann man ihnen nicht absprechen. Sie machen ihren Job ja prinzipiell gut für ihre Zielgruppe. Ich glaube aber, dass die Health-Zielgruppe selbst auch noch nicht so wirklich da ist und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, die Health-Brands überhaupt reinzuholen. Also es ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem gerade. Und mal sehen, ob es nächstes Jahr besser wird. Ich hoffe ja, weil wir wollen eigentlich ganz gerne wieder dabei sein. Aber ich kann auch verstehen, wenn viele Brands sagen, ja, das ist mir einfach zu wild, das passt nicht zu uns. Ich meine, eine Anekdote war ja auch noch, dass eine sehr renommierte Supplement-Brand hat ja auch, statt einfach Supplements irgendwie anzubieten, haben die dann Energy-Drinks verkauft.
Die haben 2 Energy-Drinks, hatten einen unfassbar großen Stand, 4-mal so groß wie unserer.
Genau, und dann ging es um Energy-Drinks.
Hatten Basketballkorb und Energy-Drinks, ja.
Obwohl es um Gesundheit geht. Also war ein bisschen schockierend, ja.
Ja. Genau. Aber wir sind ja auch bald wieder mal auf einem Longevity-Event und zwar in Berlin, der Live Summit. Da haben wir dann, glaube ich, auch wieder vor allem sehr viel mehr Inhaltliches zu berichten. Der ist Ende Mai, Live Summit in Berlin und da sind wir dann auch wieder mit dabei. Ich freue mich schon sehr, ist ja gar nicht mehr so lange hin, guter Monat noch. Und da gibt es auf jeden Fall auch wieder eine Folge mit einem kleinen Wrap-up und einer kleinen Zusammenfassung.
Ja, das wird sicher mega, freue ich mich auch drauf.
Wunderbar. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
Wir wollen die FIBO keinem schlecht machen. Hat einen riesen Spaß auch gemacht, trotzdem noch, oder? Man sollte, glaube ich, nicht hingehen und erwarten, dass man Gesundheit bekommt. Das wohl eher nicht. Dafür besser für den Live-Summit sich registrieren, beziehungsweise dort ein Ticket kaufen und uns dann auch gerne treffen. Wir sind alle persönlich da und freuen uns auf Austausch.
Ja. Wenn es Fragen gibt zur FIBO oder auch zu allen anderen Episoden, dann gerne Bescheid geben, podcast@beyondlifespan.de, auch wenn es Kooperationsanfragen gibt, einfach unter der Mail melden und sonst könnt ihr auch überall kommentieren, wie immer. Und wir freuen uns auch sehr über eine Weiterempfehlung und über einen Daumen nach oben, egal ob jetzt auf YouTube oder auf Spotify. Also Max, es war mir ein Fest, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Hat mich gefreut, ciao.